Willkommen zu Rauschkultur, dem Podcast, in dem ich mir in jeder Folge ein spezifisches, spezielles Thema raussuche und meine Rechercheergebnisse dazu präsentiere, im Bereich der psychotropen oder psychoaktiven Substanzen. Heute berichte ich aus der Vergangenheit, aus dem entfernten Jahr 1973, in dem es noch kein Internet gab und Leute deswegen ihre Informationen sehr oft aus Büchern bezogen haben. Und zwar berichte ich von dem Buch Legal Highs, A Concise Encyclopedia of Legal Herbs and Chemicals with Psychoactive Properties von Adam Gottlieb. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist das eine Auflistung an damals in den USA legalen Pflanzen und Substanzen mit Rauschwirkung. Und es erschien damals im High Times oder Level Press Verlag. Und ich habe hier eine Ausgabe vor mir, die 1992 neu aufgelegt im 20th Century Alchemist Verlag erschienen ist. Ich habe mich entschieden, über dieses Buch zu sprechen, da es sehr seltsam ist teilweise. Hinten drauf steht, es sei ein Cult Classic. Es wird ein wenig davor gewarnt, die Dinge nachzumachen, die hier drin stehen und meiner Ansicht nach sehr, sehr zu Recht. Ich habe mir die seltsamsten oder interessantesten Einträge in diesem Buch herausgesucht. Und es ist kein dickes Buch, es sind unter 70 Seiten. Ich habe hier ja vielleicht so um die 10 Substanzen und Pflanzen herausgesucht, über die man mal reden sollte. Es wird pro Eintrag bis maximal eine Seite und es geht dann um das Material, also wie es aussieht oder welcher Teil der Pflanze eingesetzt wird. Usage, das sind Dosisangaben und Einnahmeformen. Active Constituents, also die Inhaltsstoffe, Wirkstoffe in den Pflanzen. Effects, Contraindications und Supplier. Natürlich komplett outdated, aber damals hat man hier tatsächlich Angaben gemacht, bei welcher Firma oder in welcher Art von Shop, also ob man es zum Beispiel in einer Apotheke bekommt oder in einem Baumarkt oder im Gartencenter und so weiter. Aber es wurden damals auch spezielle chemische Firmen genannt, bei denen man die Substanzen bestellen konnte. Und dann stand da hinten auch, daraufhin wurden wohl von der DEA einige Firmen angewiesen, die nicht mehr zu verkaufen. Also wahrscheinlich haben viele Leute mit Hilfe dieses Buches versucht, ihren Rauschwunsch zu erfüllen. Ich hoffe, nicht mit zum Beispiel dem ersten Eintrag. Adrenochrom Semicarbazon wird hier genannt. Heutzutage denkt man bei Adrenochrom wahrscheinlich sehr oft an die Verschwörungstheorie, laut der die Reichen und Schönen Adrenochrom aus Kinderblut ernten, um damit jung zu werden oder besonders klug oder wahlweise auch ein besonders euphorisches High zu erfahren. Das ist natürlich kompletter Unsinn, denn Adrenochrom ist einfach ein Oxidationsprodukt von Adrenalin. Das kann im Labor hergestellt werden. Dazu gibt es sogar eine Anleitung auf Wikipedia. Adrenalin gibt es in der Apotheke und so weiter. Also es wäre ein sehr, sehr ineffizienter Prozess, dafür Kinder zu verwenden. Und die Wirkung von Adrenochrom, es gibt nicht viel dazu, aber es gibt auf Arrowhead ein paar Berichte. Und dort berichten die Leute davon, dass es im Endeffekt leicht stimulierend ist, aber auch deutliche Nebenwirkungen hat und nicht besonders spaßig. Das ist, glaube ich, so der Konsens. Hier in dem Buch wird allerdings angegeben, ich zitiere, Physical stimulation, feeling of well-being, slight reduction of thought process bei 100 Milligramm Dosis. Das könnte tatsächlich hinkommen von der Wirkung her. Side effects none noted. Adrenochrome causes chemically induced schizophrenia. It's Semicarbazon does not. Und zu dieser Aussage konnte ich wirklich wenig finden. Früher war Adrenochrom im Verdacht, dass es Schizophrenien auslöst. Und zwar nicht, wenn man es einnimmt, sondern wirklich Leute mit Schizophrenie haben im Körper eine Überproduktion an Adrenochrom. Das war die Hypothese in den 60ern, glaube ich. Das wird inzwischen allerdings eher als, ja, nicht wahr angesehen, denn dieselben Wissenschaftler, die diese Hypothese aufgestellt haben, die haben damals auch gesagt, dass Adrenochrom halluzinogen wirkt, was es nicht tut. Ich weiß nicht genau, wie sie darauf kamen, aber es gibt inzwischen ja eigentlich Beweise dafür, dass es eben nicht halluzinogen wirkt. Und auch weitere Untersuchungen, wissenschaftliche, konnten nicht feststellen, dass Adrenochrom halluzinogen wirkt. Diese zwei Wissenschaftler dachten auch, dass Mescalin im Körper eine Ausschüttung an Adrenochrom verursacht und dass dadurch diese psychedelische Wirkung zustande kommt. Also alles sehr veraltet. Und weshalb das Semikarbazon dann keine Schizophrenie auslösen sollte oder worauf das beruht, diese Aussage? Keine Ahnung, dazu konnte ich nichts finden. Wenn man diesen Stoff googelt, Adrenochrom Semikarbazon, findet man auch eigentlich fast nur Zitate aus diesem Buch hier und ein paar Leute, die da nachfragen. Ist auf jeden Fall ein sehr wilder Einstieg für so ein Buch und dass man ausgerechnet diese Substanz gewählt hat. Es gibt ja in Fear and Loathing in Las Vegas die Szene, in der Hunter S. Thompson Adrenochrom einnimmt und dann extrem heftigen Trip hat. Das ja, war auch Bullshit. Also es ist halt Fiktion, keine echte Sache. Aber wahrscheinlich kam Adam Gottlieb wirklich durch diese Schizophrenie oder durch diese Halluzinogen-Hypothese auf Adrenochrom. Aber zumindest wird hier im Buch nichts von Halluzinogen gesagt. Also zumindest das soll stimmen. Der zweite Eintrag ist gleich mindestens genauso wild. Und zwar Alpha-Chloralose als Alternativname Alpha-D-Glucochloralose. Das ist wirklich weird. Dieser Stoff wird und wurde als Rattengift eingesetzt oder zum Töten anderer Tiere. Und ich habe extrem wenig zur Pharmakologie oder zu irgendeinem psychotropen Effekt gefunden. Auf einer Website steht, dass es ähnlich wie Barbiturate als GABA-Agonist wirkt. Jedenfalls sollte es ziemlich tödlich sein bei entsprechender Dosis. Barbiturate waren ja auch sehr, sehr schnell tödlich bei einer Überdosis, da sie eben als direkter Agonist wirken und GABA replacen können, direkt wie GABA am GABA-A-Rezeptor andocken können und nicht wie Benzodiazepine als allosterische Agonisten gelten, die also an anderen Stellen modulieren und die Wirkung von GABA verstärken. Dadurch sind Benzos eben relativ untödlich, sage ich mal, bei Überdosis und haben die Barbiturate ersetzt. Diese Alpha-Chloralose scheint also wohl Barbiturat ähnlich zu wirken. Im Buch steht bei Effects, euphorant affecting central nervous system in a manner similar to PCP, accompanied with mental changes like those from smoking hash. Less toxic than PCP or chloral. Dann ist wahrscheinlich chloral hydrate genannt, so ein Downer. Das ist wirklich merkwürdig. PCP ist ein NMDA-Antagonist, wirkt also ähnlich wie Ketamin als Dissoziativum. Und ich glaube kaum, dass Alpha-Chloralose, das Rattengift, das wie Barbiturate scheinbar wirkt, ungefährlicher als PCP ist. Von einer PCP-Überdosis sind nicht besonders viele Leute gestorben. Das ist eher psychologisch dann halt gefährlich, falls Leute manisch werden, da es eben ja schon dazu neigt, Leuten Manie zu geben, die dann dumme Dinge tun. Aber an sich wären bereits Barbiturate auch schon viel gefährlicher als PCP in einer Überdosis, weil da stirbt man halt einfach. Das hat mich wirklich erstaunt und ich konnte keinerlei Erfahrungsberichte finden. Falls ihr da was findet in diesem Bereich, auch zu diesem Adrenochrom-Semikarazon, schreibt mir bitte. Würde mich sehr interessieren. Ich mag diese Berichte zu extrem unbekannten Substanzen, die man vielleicht vor 40 Jahren mal konsumiert hat oder die damals verbreiteter waren. Weiter geht's mit der ersten Pflanze, die ich aufgeschrieben habe. Cabeza de Angel oder so ähnlich. Das dürfte Spanisch sein. Calliandra anomala. Das ist eine in Südamerika wachsende Leguminose. Gehört also zur Familie der Hülsenfrüchte sowie Bohnen oder Erbsen, Soja, Kichererbsen und so weiter. Und es gibt einen rituellen und medizinischen Gebrauch bei den Azteken oder gab. Dazu schreibt das Buch, Effects hypnotic induces sleep. Also used medicinally for dysentery, swellings, fever and malaria. Hier aufgezählt habe ich die Pflanze, weil es dazu keine Erfahrungsberichte im Internet gibt. Ich habe wirklich ein bisschen gegoogelt. Es gibt nichts auf Arrowhead, nichts auf Blue Light, nicht auf Shroomery. So all diese typischen Orte, an denen man sowas finden könnte, haben mir keine Ergebnisse gebracht. Ich habe also in der Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen von Christian Rätsch nachgeschaut, die ich hier rumstehen habe. Ein Standardwerk, das ich jedem ans Herz legen kann, der sich für psychoaktive Pflanzen interessiert. Auch Band 2 kam neulich erst raus. Beides sehr, sehr große, mächtige, gut recherchierte Bücher, Lebenswerke, kann man sagen. Rest in Peace Christian Rätsch an dieser Stelle. Und dort findet man Informationen, die noch etwas seriöser sind, würde ich sagen. Also dem vertraue ich etwas mehr als diesem Liege-Heiß-Buch. Und dort steht ebenfalls diese rituelle Nutzung. Die Nutzung als Schlafmittel wird hier auch bestätigt. Angeblich wurde der Saft der Pflanze in Nasen geträufelt. Und die Wurzel wird vielfältig als Medizin benutzt, auch im heutigen Mexiko nach wie vor. Aus dem Harz wurde eventuell ein Schnupfpulver hergestellt und es gab mal das Gerücht, dass in der Rinde DMT enthalten ist. Allerdings wurde das einmal untersucht und nicht gefunden. Es könnte also vielleicht in geringen Mengen vorhanden sein, steht dort weiter, dass vielleicht in unter 0,1% Konzentration enthalten ist, aber generell eher davon auszugehen, dass es keine DMT-Quelle ist. Es gibt aber verwandte Arten, die tatsächlich DMT in der Rinde enthalten. Also tatsächlich eine legale Pflanze, auch nach wie vor, die Potenzial hat. Zumindest als Schlafmittel oder als Beruhigungsmittel vielleicht auch. Aber keinerlei Erfahrung auffindbar. Die nächste Pflanze, die ich nennen will, ist Doniana Coryphantha macromeris. Wird im Deutschen Warzenkaktus genannt, die Gattung. Und ist generell eine ziemlich unbekannte psychotrope Gattung, die aber echt interessante Inhaltsstoffe hat. Laut Buch enthält diese Art Macromarine Alpha Beta Phenethylamine 1/5 Gram Potency of Mescaline. Und der Effekt wird auch als hallucinogenic, somewhat similar to Mescaline beschrieben. Das mit der Potenz konnte ich nicht bestätigen, aber es enthält tatsächlich Macromerin und zu diesem Stoff gibt es wirklich wenig im Internet zu finden. Schalgen hat den wohl mal getestet, aber nur bis 50 Milligramm, hat keinen Effekt verspürt und hat dann aufgehört oder ist als inaktiv bezeichnet. Vielleicht wurden deswegen auch einige potenziell psychedelische Phenethylamine, die in anderen Kaktusarten enthalten sind, nicht als Psychedelikum erkannt, da Schalgen ab 100 Milligramm in der Regel aufgehört hat damit experimentieren und es als inaktiv bezeichnet hat. Wobei ja auch Mescalin bei 100 Milligramm teilweise keine Wirkung entfalten kann und dann aber bei 300 Milligramm ein extrem vollwertiges und starkes und intensives Mittel ist. Das könnte hier natürlich auch der Fall sein. Also es gibt vielleicht schon noch einige Phenethylamine, die bisher unentdeckt sind und eigentlich in höheren Dosierungen sehr starke Psychedelika sein könnten. Und diese Pflanze hier ist ein Kandidat dafür. Besonders dankbar bin ich dem Buch dafür, dass es diese Pflanze erwähnt hat, weil ich bei der Recherche auf einen Tripbericht gestoßen bin, auf Arrowhead, namens A Gift from the Mescalero Gods von dem User Cause the Shroom. Und es ist ein dermaßen interessanter und weirder Bericht. Ich verlinke ihn in der Podcast-Beschreibung. Lest ihn euch auf jeden Fall durch. Es geht um eben diesen Kaktus. Allerdings ist die Hauptperson, das lyrische Ich sozusagen, scheint ein extrem krasser Typ zu sein. Der Bericht stammt von 2015 und die Person lebt wohl mit seiner Frau in einem Häuschen in der Natur. Wald und Berge sind drumherum und er ist extrem schlecht gelaunt und hat seine Frau schlecht behandelt, hat irgendwas, weiß nicht, Genervtes gesagt, hat sie irgendwie runtergemacht, irgendwie so eine Art klingt das. Und er hatte 3 Gramm Phenibut und Gras und Prolintan genommen, was ihm normalerweise hilft, in dem Fall aber nicht. Deswegen ist er rausgegangen in die Natur, durch den Wald, wütend, krummelig umhergegangen, hat dann diesen Kaktus gefunden und da er kein Messer dabei hatte, mit seinem Schlüssel etwas von dem Fruchtfleisch rausgeschnitten, hat erst ein bisschen genommen, dann gemerkt nach einer Zeit, dass es langsam angefangen hat zu wirken, hat dann nachgelegt und das Ganze wurde dann zu einer richtig vollwertigen psychedelischen Erfahrung. Er redet von einem sehr euphorischen Körpergefühl und ja, es klang wirklich sehr Mescalin-ähnlich laut der Beschreibung. Er war immer noch schlecht gelaunt, deswegen war der Trip auch nicht vollends positiv. Und er hat dann aber eine Reunion mit seiner Frau, nachdem er verzweifelt versucht hat, wieder heimzukommen, weil seine Orientierung langsam schlechter wird und es dunkel wird und der Trip immer stärker wurde und so. Es ist ein wilder Ritt, dieser Trip-Bericht. Und das ist immer das Schönste, wenn man bei der Recherche auf solche weirden, interessanten Menschen stößt. So wirklich Eremitendasein klang das. Er meint auch, er hat hunderte psychoaktive Pflanzen erforscht. Also, falls du zuhörst, Cause de Chou, melde dich. Ich würde dich gerne interviewen. Und falls das tatsächlich dieser Kaktus ist, diese Art, die hier genannt ist, dann wäre das wirklich erstaunlich, weil er hat scheinbar nicht besonders viel genommen, nur wenige Gramm des Fruchtfleisches und hatte eine intensive Wirkung. Also sehr, sehr hat Potenzial definitiv. Der nächste Stoff, den ich mir aufgeschrieben habe, ist wieder ein Stoff und keine Pflanze. Pemolin. Ich zitiere, 20 to 50 milligrams orally, mental stimulation with very little central nervous system stimulation, lasting 6 to 12 hours. Und dieser Stoff war in Deutschland 50 Jahre auf dem Markt und wurde als Arzneimittel gegen verschiedene Dinge eingesetzt. Und ich habe jetzt hier in diesem Buch zum ersten Mal davon gehört. Das hat mich gewundert, da ich mich ja viel mit der Thematik befasse und das scheinbar schon ein großes Ding war. Ich zitiere mal den deutschen Wikipedia-Artikel zu Pemolin. Pemolin ist ein Arzneistoff mit stimulierender Wirkung. Die Substanz gehört zu den Oxazolidinonen und besitzt ähnliche Eigenschaften wie Methylphenidat. Pemolin war in Deutschland über 50 Jahre auf dem Markt, anfänglich eingesetzt zur Behandlung von Leistungs- und Antriebsschwäche, zum Beispiel in den Wechseljahren, bei Depressionen, epileptischen Anfällen und anderen Erkrankungen des Nervensystems, war Pemolin zuletzt nur noch als Reservemittel zur Behandlung von ADHS zugelassen. Nachdem das Risiko der Hepatotoxizität, also Lebertoxizität, bekannt geworden war, zog die englische Behörde die Zulassung bereits 1997 zurück. Die FDA schränkte zunächst die Indikation ein und das Bundesamt für Arzneimittel bewertete das Risikoprofil neu. Nach mehrfachem Auftreten von akutem Leberversagen nahmen die Hersteller die Substanz auf Druck der Behörden vom Markt. Der Hersteller Abbott Laboratory stellte die Produktion 2005 ein. Pemolin ist in Deutschland betäubungsmittelrechtlich geregelt, unterliegt also dem BTMG, außer in Tablettenform bis 20 Milligramm, spielt aber natürlich keine Rolle mehr, da der Stoff ja nicht mehr auf dem Markt ist. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Ja, ist ein dopaminerg- und noradrenerge Stimulanz, verwandt übrigens mit 4-Methylaminorex, ein schon recht lange illegaler Upper, der aber so ein bisschen Legendenstatus hat, den viele Leute mochten scheinbar. Und auch für Pemolin habe ich im Foren einige Leute gefunden, die das sehr, sehr gerne gemocht haben. Vor allem als eben Medikament gegen ADHS. Viele Leute haben es Methylphenidat extrem bevorzugt. Ich habe auch von einem gelesen, der es von seinem Doktor bekommen hat, als schon bekannt war, dass es lebergiftig sein kann, unter der Voraussetzung, dass er sich irgendwie halbjährlich seine Leberwerte testen lässt und das bei ihm scheinbar okay war und er das Risiko eingehen wollte dafür, dass es so gut wirkt. Es wird manchmal auch eher mit Modafinil verglichen, ist also wohl eher ein subtilerer Upper und so ja, kognitionssteigernd. Eines dieser amphetaminähnlichen Substanzen, die früher wohl viel eingesetzt wurden, aber jetzt komplett verschwunden sind. Als nächstes möchte ich von dem Salvia divinorum-Eintrag berichten. Nicht, weil das weird wäre, das gilt ja auch heutzutage noch. Als Legal High, da wo es legal ist, in Deutschland wurde es ja leider verboten. Aber hier wird es als, ich zitiere, similar to psilocybin with colorful visual patterns, but milder and only lasting 2 hours beschrieben. Das war vor der Verbreitung von Salvia-Extrakten, die ja so Anfang in den 2000ern, würde ich sagen, sehr, sehr durch die Medien gingen. Dadurch wurde es dann auch verboten, weil eben Leute ja, hohe Dosierungen durch diese Extrakte geraucht haben und dann sehr intensive, sehr verrückte, weirde Erfahrungen gemacht haben. Hier wird eben noch angegeben, 70 large fresh leaves chewed und das wirkt dann eben nicht so intensiv und weird und breakthrough-artig, sondern tatsächlich mehr, wie es hier beschrieben wird, mehr euphorisch, angenehm, deutlich positiver. Damals war auch noch der Inhaltsstoff unbekannt. Der wird hier in dem Buch noch als uncertain angegeben. Falls euch die andere Verwendung von Salvia divinorum interessiert, die eben nicht dieses Extrakt hohe Dosierung inhalieren ist, dann schaut euch unbedingt die Hamiltons Pharmacopoeia-Folge dazu an. Generell, falls ihr die Serie nicht kennt, unbedingt ansehen. Hamilton Morris, ein Chemiker und Journalist, der dort das Beste, was jemals in den visuellen Medien zu Drogen gemacht wurde, geschaffen hat. Hamiltons Pharmacopoeia. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal irgendeine Infoseite zu der Serie. Wenn man die hierzulande sehen muss, muss man die vielleicht nicht über die offiziellen Wege anschauen, weil das irgendwie über Wise TV lief und so weiter. Aber man findet sie per Google auf jeden Fall. Der nächste Eintrag ist wieder sehr weird und ich frage mich, warum das hier ist. Zu einmal Resapin und das verwandte Resinamin. Das wird beides hier als Sedativum und Tranquilizer beschrieben. Und es sind extrem giftige Stoffe aus der Wurzel der Rauwolfia-Pflanze oder Indian Snake Root. Wird aber hier im Buch als usually safe if not taken in overdose beschrieben. Das wird genutzt, um Tieren Parkinson zu geben, für Tierversuche, in denen Anti-Parkinson-Medikamente getestet werden sollen. Es verringert den Dopamingehalt im Hirn und sollte meiner Ansicht nach auf gar keinen Fall für Rauschzwecke genutzt werden. Man findet auch keine Trip-Berichte auf Arrowhead oder Blue Light. Es ist wohl wirklich mehr ein extrem potentes Toxin als ein Rauschmittel. Falls ihr irgendwelche Erfahrungsberichte zu einem der Stoffe findet, schreibt mir gerne. Würde mich sehr interessieren, ob das jemand getestet hat und wie es ihm danach ging. Nun wieder eine Pflanze, Soxi mirabilis multiflora. Die kommt im Süden Nordamerikas vor und ist sehr, sehr unerforscht. Es gibt kaum Berichte zur Wirkung. Sie wird hier im Buch als halluzinogen beschrieben. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Thread auf Blue Light von vor 15 Jahren, wo jemand danach gefragt hat. Und eine Person dort hat dann auch damit experimentiert. Hat irgendwie erst 2 Gramm genommen, nichts gemerkt, 5 Gramm genommen, nichts gemerkt, 10 Gramm genommen, nichts gemerkt. Und der letzte Post ist, wie er 20 Gramm gerade vorbereitet und gleich nehmen will und dann zurückberichten will und dann Funkstille. Also entweder er hat nichts gemerkt, nehme ich mal an, oder er ist gestorben, das kann natürlich auch sein. Man findet so im Internet, wenn man danach sucht, eigentlich nur, dass der Beitrag aus diesem Buch zitiert wird. Und dann noch einzelne ethnobotanische Berichte über die traditionelle Nutzung in Mexiko. Ich glaube aber kaum, dass Adam Gottlieb das selbst probiert hat. Die Wirkung wird auch nicht näher beschrieben. Also auch wieder eine ziemlich komische Wahl für so eine recht dünne Legal High Enzyklopädie. Gäbe es da wahrscheinlich noch ein paar besser verbreitete Pflanzen, würde ich denken. Und als letzten Stoff möchte ich noch von L-Tryptophan berichten. Eine Serotonin-Vorstufe, eine Aminosäure, die wir also auch im Körper haben, die auch in Nahrung vorhanden ist. Hier wird angegeben, drowsiness, euphoria and mental changes similar to mild 5 mg dose of psilocybin. Die Dosis wird hier mit 5 bis 8 Gramm angegeben. Und ich habe mir ein paar Erfahrungsberichte auf Arrowhead durchgelesen. Hier gibt es einiges dazu. Und die sind immer bei 300 bis höchstens 1000 Milligramm. Da wird von Lightheadedness berichtet. Oft wird das Gefühl verglichen mit dem Hochkommen von MDMA, manchmal auch von einem Psychedelika, also so diese Mental Changes similar to mild dose of psilocybin. Also so genau konnte ich das jetzt nicht in anderen Berichten wiederfinden. Mehr halt wie so das Hochkommen, so dieses Serotonin-Körpergefühl und Wahrnehmungsveränderung. Teilweise haben Leute auch gar keine Effekte verspürt. Teilweise starke Übelkeit und Anxiety und andere Nebenwirkungen schon bei 400 Milligramm. Einen Bericht habe ich auch gefunden, in dem jemand extrem starke Nebenwirkungen hatte, 48 Stunden lang nicht schlafen konnte von 100 Milligramm. Das war dann, denke ich, eine dafür sehr empfindliche Person oder es liegt an was anderem. Die höchste Dosis, die ich in einem Trip-Bericht fand, ist auf wise.de ausgerechnet und war 2,5 Gramm. Generell ein eher negativer Bericht. Auch hier Übelkeit, es gab Müdigkeit und nur anfangs ein bisschen Euphorie. Also diese Dosis von 5 bis 8 Gramm, das erscheint mir schon extrem hoch. Ich denke mal, da, also Übelkeit wird da wahrscheinlich auftreten, so wenn man, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich schon bei 300, 400, 500 Milligramm gefunden habe. Klingt auf jeden Fall wie was, was man vielleicht mal ausprobieren kann, was jetzt aber nicht besonders viel Spaß macht. L-Tryptophan wird aber oft für MDMA als Preload oder Postload verwendet. Also weil es eben eine Vorstufe von Serotonin ist, wird manchmal empfohlen, dass man das irgendwie eine Woche davor nimmt, dann absetzt, dann das MDMA nimmt und vielleicht ist dann auch nochmal ein, zwei, drei, vier Tage danach wieder nimmt. Genauso wie 5-HTP auch, das ist ein sehr verwandter Stoff. So, das war mein kleiner Einblick in dieses kuriose Buch. Ich bin froh, dass ich es habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir das gekauft habe. Hier ist ein Sensi-Seed-Sticker drauf auf meiner Ausgabe. Vielleicht habe ich das mal auf dem Cannabis-Befreiungstag in Amsterdam gekauft. Da hatte ich ein paar Bücher gefunden, die ziemlich interessant waren. War übrigens ein schönes Event. Wenn ihr mal in Amsterdam seid, ich glaube, das war so irgendwann im Sommer, August oder so, ich weiß nicht mehr genau. Dann geht auf den Cannabis-Befreiungstag. Und ich hoffe, ich konnte zeigen, dass man dieses Buch besser nicht als Quelle verwendet. Und wenn man von einer unbekannten Substanz hört, immer erstmal recherchieren sollte und nach Erfahrungsberichten suchen sollte, nach möglichen Nebenwirkungen und nach Dosisangaben und so weiter. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich arbeite gerade an einer weiteren Folge über fluorinierte Amphetamine, also Amphetamine mit einer Fluorsubstitution und an Communities und Safe Spaces, die sich die psychotrope Kultur oder die Szene so geschaffen hat, historisch und aktuell. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir gerne, auch für Kommentare und so weiter und abonniert doch diesen Podcast, entweder auf YouTube oder auf eurer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.